Viele Leute haben vom Christentum einen verzerrten Eindruck. Sie denken, Christen müssen jeden Sonntag in die Kirche rennen, sie müssen beichten, sie müssen beten, sie müssen spenden, sie müssen sich einen Fischaufkleber aufs Auto machen, sie dürfen sich nicht betrinken, sie rauchen nicht, sie gehen nicht in die Disco. Stattdessen sitzen sie auf der Fußgängerzone und singen Kumbaya, my Lord. Sie müssen heiraten, um Sex zu haben. Und wenn sie verheiratet sind, dann müssen sie ja noch treu sein. Sie sind frauenfeindlich, homophob, rückständig, intolerant und wissenschaftsfeindlich. Eigentlich eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. So verzerrt werden Christen teilweise dargestellt oder vielleicht auch wahrgenommen. Das ist leider so, dass manche Menschen wirklich so ein Bild von Christen haben. Aber die gute Nachricht, es gibt auch andere Stimmen, und das dürfen wir nicht vergessen, denke ich. Es gibt auch noch Menschen, die von Christen sehr viel halten, die es schätzen, wenn jemand feste Glaubensüberzeugungen hat und auch zu ihnen steht. Und ich wage mal zu behaupten, dass diese Menschen deswegen viel von Christen halten, weil sie wahrscheinlich im persönlichen Umgang mit einem oder mehreren Christen gute Erfahrungen gemacht haben. Und ich möchte heute gern mit euch einen Text lesen, der dazu geschrieben wurde, den Christen zu helfen, in ihrer Umgebung positiv aufzufallen. Der steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 2. 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 11 bis 25. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als die Freien und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellt es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Ich möchte noch mal kurz beten, dürft dazu sitzen bleiben. Jesus, wir haben dein Wort gelesen, es ist ein herausfordernder Text und wir wissen, wir können das gar nicht erfüllen. Wir haben in uns nicht die Kraft und wir sind auf dich angewiesen, auf deinen Heiligen Geist, der in uns wirkt, und danken dir jetzt für deine Gegenwart, danken dir, dass du durch deinen Geist in uns lebst und in uns Früchte hervorbringen möchtest. Und ja, ich bitte dich, dass du mir die richtigen Worte gibst, damit ich deinen Ruhm verkündige. Amen. Als Petrus diesen Brief geschrieben hat, da stand die Christenheit der damaligen Zeit, die erste große Verfolgungswelle, bevor. Oder sie hatte schon angefangen, da sind sich die Ausleger nicht ganz sicher, wann er jetzt wirklich geschrieben wurde, aber auf jeden Fall war die Stimmung gegen Christen ziemlich feindselig. Sie wurden sowieso mit diesen verhassten Juden in Verbindung gebracht und sie galten als regierungsfeindlich, weil sie Jesus als den Herrn verkündigt haben. Und Herr auf Griechisch heißt Kyrios, das war auch der Titel des Kaisers. Und wenn dann ein anderer auf einmal als Kyrios, als Herr verkündigt wird oder sogar als Herr der Herren, dann hat das natürlich so einen regierungsfeindlichen Touch. Es wurde als Angriff gegen den Kaiser gewertet, dass Jesus diesen Titel bekommen hat, Herr Jesus. Und in diese Situation rein, da schreibt Petrus seinen Brief. Und er soll diesen Christen jetzt helfen, in der Welt positiv aufzufallen. Und ich denke, dazu kann er uns heute noch genauso helfen, wie er das damals getan hat. Predigt heißt, in der Welt, nicht von der Welt. Und sie hat drei Punkte. Der erste heißt Fremdlinge und Pilger, der zweite freie Sklaven und der dritte Christus, unser Vorbild. Erster Punkt, Fremdlinge und Pilger. Nach Vers 11, nach der Luther-Übersetzung, sind wir als Christen Fremdlinge und Pilger in dieser Welt. Als wir angefangen haben, an Jesus Christus zu glauben, da wurden wir ihm auch gehorsam, weil er unser Herr wurde, dann ab jetzt das Sagen in unserem Leben hatte. Und wenn wir dem Herrn Jesus gehorsam sind, dann werden wir eigentlich ganz automatisch zu Fremdkörpern in dieser Welt, zu Fremdlingen, zu Pilgern. Jesus selbst hat es ja gesagt im Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 18 und 19, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und mit Welt ist hier natürlich die Gesellschaft gemeint, die Menschen, die keine Christen sind. Und die Gesellschaft zur Zeit Jesu, die hatte einen solchen Hass auf Jesus, dass Jesus letztlich umgebracht wurde. Und die Gesellschaft heute, kann man sich fragen, ist die besser oder schlechter? Ich denke, es ist noch mindestens genauso christusfeindlich wie damals. Vielleicht kriegt man es in Deutschland nicht so arg mit. Aber Geschwister in anderen Teilen der Welt, die kriegen das sehr, sehr deutlich mit, dass immer noch diese Feindschaft der Welt gegen Christus und seine Gemeinde herrscht. In Nordkorea, da verschwinden Christen reihenweise in Arbeitslagern. Und diesen Arbeitslagern geht es teilweise schlimmer zu als vor 70 Jahren in deutschen KZs. Der IS auf seinem Hochpunkt der Macht hat er vor laufenden Kameras Christen die Köpfe abgehauen. In Saudi-Arabien ist es verboten, eine Bibel zu besitzen oder einen christlichen Gottesdienst zu feiern. Moslems, die Christen werden, müssen damit rechnen, von ihren eigenen Angehörigen umgebracht zu werden. Und das passiert nicht nur in arabischen Ländern, sondern teilweise auch hier im Westen. Dieses Jahr ging diese Schockmeldung durch die Presse, als im Mai diese Mutter, ich glaube von 4 Kindern in Brien auf offener Straße ermordet wurde. Es war eine Afghanin, die zum christlichen Glauben konvertiert war und wurde auf offener Straße von einem ihrer Landsmänner abgestochen. Aber auch wenn man sich als Christ heutzutage in Deutschland für den Schutz von ungeborenem Leben einsetzt, dann schlägt ihm auch ein gewisser Hass entgegen. Hätt Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben. Solche oder so ähnliche Sprüche hören die Leute, die auf dem Marsch fürs Leben in Berlin mitgehen. Und auch diese ganze Gender-Ideologie, die immer mehr verankert werden soll in den Lehrplänen überall, wendet sich auch ganz klar gegen christliche Werte. Gottes Wort sagt uns, und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Und die Gender-Ideologie sagt, nein, nein, überhaupt nicht. Du musst dich entscheiden, ob du Mann oder Frau sein willst oder irgendwas zwischendrin. Und wenn du es dann irgendwann nicht mehr sein willst, kannst du wieder was anderes sein. Alles in Ordnung. Sei, was du willst. Du kannst dich entscheiden. Und jeder, der was anderes behauptet, irgendwas, was gegen diese Ideologie spricht, der wird ganz schnell ins rechte und fundamentale Eck gestellt. Wir sehen also, der Hass der Welt, der trifft heute Christen mindestens noch genauso wie damals, als der erste Petrusbrief geschrieben wurde. Petrus nennt seine Mitchristen in Vers 11 Pilger. Und er sagt ihnen, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Ein Pilger, zumindest damals, war auf dem Weg zu einem Ziel. Heute ist Pilgern ja sowas wie ein Volkssport geworden, wo dann der Weg das Ziel ist. Aber damals war ein Pilger noch jemand, der ein Ziel verfolgt hat, der auf ein Ziel zuging. Ein ja, für ihn erstrebenswertes Ziel. Und auf dem Weg dorthin gab es sicherlich manche Entbehrungen, manche Schwierigkeiten, manche Gefahren. Aber das Ziel vom Pilger stand ihm vor Augen. Er wollte an sein Ziel kommen. Das hat gezählt, das zählt und alles andere ist zweitrangig. Und genau dieses Bild von dem Pilger gebraucht Petrus jetzt, um seinen Mitchristen Mut zu machen. Er sagt ihnen, ihr geht auf die Herrlichkeit Gottes zu, lasst euch nicht von irgendwelchen Nebensächlichkeiten vom Ziel abbringen. Es tobt also ein Kampf zwischen Zeitlichem und Ewigem im Leben des Christen. Ein Kampf zwischen Begierde und Seele, zwischen Fleisch und Geist. Und damit uns dieser Unterschied zwischen Fleisch und Geist nochmal deutlich wird, schlagt mal mit mir auf Galater 5, die ganz bekannte Stelle, wo es um die Frucht des Geistes geht. Galater 5, die Verse 19 bis 23. Galater 5, 19 bis 23. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun werden, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Also hier haben wir es schwarz auf weiß stehen, was uns dem Ziel Gottes näher bringt und was uns davon abhalten will, dieses Ziel bei Gott zu erreichen. Ich denke, da sollte sich jeder von uns auch prüfen, wo stehe ich denn? Was für Frucht bringt denn mein Leben? Christen sind Fremdlinge und Pilger oder solche ohne Bürgerrecht hier auf dieser Welt. Wir sind zwar in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und wir sind auch freie Sklaven, das ist der zweite Punkt. Freie Sklaven klingt sonderbar, wie kann ein Sklave frei sein? Aber wenn wir nochmal in 1. Petrus 2 gehen und in Vers 16 lesen, dann wird es da genauso beschrieben. Da heißt es, als die Freien und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Und in der Elberfelder Bibel, da wird hier statt Knecht Sklave übersetzt. Und dieses Wort trifft den Sinn auch besser. Weil ein Knecht ist angestellt. Ein Sklave wurde gekauft und ist, seitdem er gekauft wurde, Eigentum des Eigentümers. Er ist seinem Herrn völlig ausgeliefert. Der kann mit ihm tun und lassen, was er will. Und wenn wir uns vorstellen, wir sind Sklaven, dann ist es keine direkt positive Vorstellung irgendwie. Da sträubt sich was in uns dagegen. Aber wenn wir überlegen, was es eigentlich bedeutet, dann können wir froh sein, Sklaven Gottes zu sein. Weil in der Bibel lesen wir, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt im Leben. Entweder wir sind Sklaven unseres Fleisches, damit der Sünde und somit letztlich des Teufels, oder wir sind Sklaven Jesu Christi. Diese zwei Möglichkeiten haben wir. Entweder wir sind Sklaven des Lügners und Mörders von Anfang an, oder wir sind Sklaven von dem, der gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und es gibt auf dieser Welt keinen anderen Weg. Entweder wir gehören Jesus Christus oder wir gehören dem Teufel. Das wollen zwar viele nicht so wahrhaben, aber so ist es. Es gibt keinen Mittelweg, keinen dritten Weg. Gibt es nicht. Und ich bin überzeugt, dass jeder, der die Tragweite dieser Tatsache mal begriffen hat, der wird sich liebend gern dafür entscheiden, ein Sklave Jesu zu sein. Denn als Sklave Jesu bin ich frei gemacht. Weil Jesus für mich gestorben ist, bin ich frei von meiner Schuld. Weil Jesus bereits für mich gestorben ist, kann das Gesetz mich nicht mehr verurteilen, weil eben schon einer verurteilt wurde. Durch den Tod Jesu bin ich vor dem heiligen Gott gerecht gemacht. Und da steht nichts mehr zwischen mir und Gott. Das haben wir vorher im Abendmahl auch wieder gesehen. Er hat alles vollbracht, wirklich alles. Wir können nichts mehr dazu tun. Und das heißt, ich kann die Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes verbringen. Und ich muss nicht in die Hölle wie die, die ohne Gott leben. Aber diese Befreiung von Schuld, diese Freiheit vom Gesetz, die sollen wir nicht dazu benutzen, um Böses zu tun, sondern um Gutes zu tun. Nicht aus irgendeinem Zwang heraus, sondern aus Liebe dem gegenüber, der uns erlöst und erkauft hat. Und darum geht es in unserem Text, in den Versen 12 bis 20. Da geht es genau darum, diese Früchte zu bringen. Wir sollen unseren nichtchristlichen Mitmenschen ein gutes und ehrbares Leben gegenüber führen. Das heißt, wir sollen Gutes tun und wir sollen uns gut verhalten. Unser ganzes Leben sollte auf Jesus hinweisen. Nicht irgendwie aufgesetzt, sondern wirklich von innen heraus, aus lauter Dankbarkeit ihm gegenüber, sollen wir ein Leben führen, das ihn ehrt. Und Petrus schreibt, dass wir durch das, was wir tun, in unserem nichtchristlichen Umfeld wirklich auffallen sollen. Und er sagt auch, warum wir auffallen sollen. In Vers 12 heißt es, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Gerade die, die uns am feindlichsten gesinnt sind, die sollen durch unser Verhalten gewonnen werden. Diejenigen, die uns verleumden. Und bitte denkt daran, da als Petrus diesen Brief geschrieben hat, da ging es bei Verleumdung nicht darum, einfach in der Arbeit oder in der Schule oder auf der Uni vielleicht schräg angesehen zu werden oder berufliche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen, sondern in dem Zusammenhang, wo Petrus schreibt, da ging es um ganz krasse Verfolgung, da ging es um Gefängnis, da ging es um Tod, da ging es darum, als lebendige Fackel in Neros Garten zu stehen. Und gerade die Menschen, die uns Böses wollen, die sollen am Tag der Heimsuchung Gott preisen. Und was dieser Tag der Heimsuchung ist, da gibt es zwei verschiedene Varianten, was verschiedene Bibelausleger sagen, was es bedeuten könnte. Es könnte natürlich der Tag des jüngsten Gerichtes sein, wo jeder von uns auch mal vor Gott offenbar werden muss. Jeder, der hier auf dieser Erde gelebt hat, wird auch mal vor Gott stehen müssen. Und er muss sich diese Frage fallen lassen, wie hast du dein Leben gelebt? Was hat dein Leben für Früchte gebracht? Oder dieser Tag der Heimsuchung könnte auch die Bekehrung von diesen Menschen meinen, die bisher noch Feinde des Kreuzes sind. Die dann merken, wenn sie irgendwann von Christus überwunden werden, Mensch, diese Christen, die hatten doch recht. Und ich war die ganze Zeit auf der falschen Spur. Ich denke, so einen Tag der Heimsuchung hat Saulus erlebt, als er damals nach Damaskus geritten ist und kurz vor Damaskus dieses helle Licht vom Himmel kam, er vom Pferd fiel und Jesus ihn fragt, warum verfolgst du mich? Das war, denke ich, dieser Tag der Heimsuchung beim Saulus, der zum Paulus wurde, wo er gemerkt hat, Mensch, ich bin die ganze Zeit auf der falschen Seite gestanden. Diejenigen, die ich verfolgt habe, die hatten recht, nicht ich. Die Leute müssen in unserem Leben merken, dass sich Christen nicht zu Schulden kommen lassen, dass sie gute Staatsbürger sind, dass sie sich an die Gesetze halten. Wobei natürlich gern klar ist, dass die Gesetze nicht der christlichen Lehre widersprechen dürfen. Darum heißt es in Vers 16 auch, als die Knechte Gottes. Wir sind zuallererst Knechte Gottes, beziehungsweise Sklaven Gottes. Und erst danach sind wir Staatsbürger oder Schüler oder Studenten oder Arbeitnehmer oder Vereinsmitglieder oder was auch immer. In meiner kurzen Zeit, als ich mal Beamter war, ich habe mal versucht, da sowas zu studieren, Verwaltungswirt wollte ich mal werden. Und da hat man viel Rechtvorlesungen. Und da habe ich eins gelernt, das war dieser Satz, Bundesrecht bricht Landesrecht. Das gilt in Deutschland, Bundesrecht bricht Landesrecht. Das heißt, das Bundesgesetz steht höher als das Landesgesetz. Und wenn jetzt zum Beispiel im Grundgesetz steht, die Todesstrafe in Deutschland ist abgeschafft, dann kann zwar in irgendeiner Landesverfassung von Bayern, Hessen oder Baden-Württemberg noch drinstehen, Todesstrafe ist noch gültig, die wird nicht ausgeführt werden, weil das Grundgesetz über dieser Landesverfassung steht. Und dasselbe gilt für uns Christen auch. Allerdings mit dem, dass Gottes Recht das Menschenrecht bricht. Also nicht die Menschenrechte, sondern das, was Menschen sagen, muss ich an dem messen lassen, was Gott sagt. Und wenn Gott was anderes sagt, dann gilt das, was die Menschen sagen, nicht. Es war zum Beispiel 2015, wurde im EU-Parlament das Menschenrecht auf Abtreibung sozusagen ausgesprochen, vorangetrieben. Also das EU-Parlament hat sich dafür ausgesprochen, dass es ein Menschenrecht auf Abtreibung geben soll. Und da müssen wir sagen, das kann kein Menschenrecht sein, dass ich als Mensch das Recht habe, einem anderen ungeborenen Menschen das Leben zu nehmen. Das kann kein Menschenrecht sein. Da bricht Gottes Recht dieses Menschenrecht. Was Gott sagt, da können Menschen sagen, was sie wollen, das gilt. Was Gott sagt, gilt. Aber was Menschen zu uns sagen, die Autorität über uns haben, das gilt genauso. Natürlich, vorausgesetzt, es widerspricht nicht dem Wort Gottes. Das gilt im Straßenverkehr. Ich bin angehalten, im Ort 50 km/h zu fahren. Das widerspricht nicht dem Wort Gottes. Das gilt für mich. Das gilt im Berufsleben. Das gilt in der Familie. Das gilt auch in der Gemeinde. Gott hat Ordnungen eingesetzt und er möchte, dass sich seine Kinder an diese Ordnungen halten, weil Gott ein Gott der Ordnung ist und kein Gott der Anarchie. In Vers 15 von unserem Text heißt es, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Das drückt Luther so richtig schön derb aus. Sollen ihnen das Maul stopfen. Wir sollen den törichten, dummen, unwissenden Menschen das Maul stopfen. Und zwar mit guten Taten, nicht mit bösen. Auch nicht einfach nur mit Worten, sondern mit guten Taten. Ich muss sagen, ich würde mir manchmal leichter tun, den Menschen mit bösen Taten das Maul zu stopfen. Da bin ich, neige ich von meinem Charakter eher dazu, Böses mit Bösem zu vergelten. Und wahrscheinlich geht es den meisten von euch genauso. Aber Gott fordert uns auf, dass wir es durch gute Taten tun sollen. Die Deutschen werden ja teilweise als Mecker- oder Motz-Weltmeister bezeichnet. Wir sind recht schnell dabei, uns über irgendwas aufzuregen, über irgendwas zu motzen. Wir motzen vielleicht über die Schule, weil wir so viel lernen müssen oder weil unsere Kinder so viel lernen müssen. Und wir vergessen dabei, dass ein Großteil der Weltbevölkerung froh wäre, sie hätten so ein Schulsystem wie wir in Deutschland. Dass sie überhaupt froh wären, die Schule gehen zu dürfen. Wir regen uns über die hohen Steuern auf, aber nehmen das gut ausgebaute Straßennetz für selbstverständlich hin. Wir regen uns auf über die hohen Anforderungen unseres Arbeitgebers und vergessen, dankbar zu sein, dass wir überhaupt Arbeit haben. Ich habe mich gestern aufgeregt über unseren Wasserhahn, der getropft hat. Da war die Mischbatterie innen drin kaputt und ich musste ihn austauschen, musste ihn da irgendwie unter die Spüle drunter kriechen und mit Schraubenschlüssel und Zange irgendwie den Wasserhahn da abmontieren. Dann hat er trotzdem noch weiter getropft und ich habe mich riesig aufgeregt. Ich bin dann manchmal so ein richtiger Zornigel. Ich würde am liebsten alles in den Eck schmeißen und ja. Und später habe ich gemerkt, Mensch, ich habe ein totales Luxusproblem gehabt. Wie viele Menschen wären froh, sie hätten überhaupt einen Wasserhahn, aus dem Wasser in der Qualität kommt, wie wir es in Deutschland haben. Und ich reg mich darüber auf, dass ich den Wasserhahn auswechseln muss. Das hat mir dann echt leid getan. Ich habe Gott um Vergebung gebeten. Aber wir als Christen sollten davon wegkommen, von dieser Motzerei, von dieser Moserei, von dieser Nörgelerei. Und wir sollten dankbar sein. Gottes Wort sagt uns, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Wir können, statt uns aufzuregen, ja anfangen, die Leute um uns herum zu loben, zum Beispiel. Oder irgendwo selber mit anzupacken. Wir könnten den Lehrer in der Schule mal für seinen guten Unterricht loben, uns dafür bedanken, dass er sich Mühe macht, sich vorbereitet und dass er uns was nahebringen möchte. Wir können uns beim Bürgermeister bedanken für die sauberen Straßen, wir können das Arbeitsklima an unserer Arbeitsstelle vielleicht durch einen mitgebrachten Kuchen ein bisschen aufbessern. Wir können dem städtischen Mitarbeiter dafür danken, dass er den Schnee wegräumt. Das sind alles Kleinigkeiten, wirklich Kleinigkeiten, aber das können Kleinigkeiten mit einer großen Wirkung sein. Weil dadurch bleibt den törichten und unwissenden Menschen die Kritik im Hals stecken. Dann heißt nicht mehr, die Christen, das sind miese Peter, die meckern nur, die gönnen uns keine Lebensfreude, sondern heißt vielleicht, die Christen, die erkennen unsere Mühe an. Und es beginnt natürlich auch schon in der Familie. Auch in der Familie, wie gehen wir mit unseren Kindern um? Wie gehen wir mit dem Ehepartner um? Wie gehen wir mit unseren Eltern um? Das sollte das, ja, diese Dankbarkeit zum Ausdruck kommen. Und natürlich ist diese Unwissenheit der Menschen um uns her noch ein viel weiteres Feld, weil unwissend bedeutet im Zusammenhang hier nicht nur verstandesmäßig unwissend, also intellektuell nicht so begabt, sondern es heißt auch moralisch unwissend. Wir leben in einer Zeit, in der Moralvorstellungen, die Moralvorstellungen der Bibel nicht mehr weit verbreitet sind. Es gibt Leute in Deutschland, die haben noch nie den Namen Jesus gehört oder wissen nicht, wer es ist. Die Moral, die wird heute eher vom Fernsehen und vom Internet geprägt. Und da ist auch kein Wunder, dass wir uns als Christen über viele Sachen wundern, die in unserer Gesellschaft geschehen, dass uns viele Dinge wirklich befremden. Aber auf der anderen Seite ist es auch unsere Chance, dass sich diese Gesellschaft mehr von Gott entfernt, weil dadurch können wir umso heller leuchten als Christen in dieser Welt, umso besser Salz und Licht sein, umso besser uns abheben von dieser Gesellschaft. Es ist mittlerweile schon was Besonderes, dass man mit Sex bis zur Ehe wartet, was vielleicht vor 100 Jahren noch gang und gäbe war. Und es gibt viele andere Dinge, die heute ja nicht mehr selbstverständlich sind, obwohl sie für uns als Christen immer noch selbstverständlich sind. Und wenn wir uns anders verhalten, dann sollten wir auch bereit sein zu erklären, warum verhalten wir uns anders. Also wenn dich dein Klassenkamerad fragt, warum möchtest du denn warten mit Sex bis zur Ehe, und du dann sagst, ja, mein Pastor hat es gesagt, das ist dann keine so besonders gute Argumentation, sondern du solltest dir schon Gedanken machen, warum. Warum ist es gut? Und bei anderen Punkten gilt es genauso. Warum tun wir manche Dinge nicht und warum tun wir manche Dinge als Christen? Wir sollen durch gute Taten und durch vorbildliches Verhalten auffallen. Und ab Vers 18, da spricht Petrus dann die Sklaven an. Und ja, Sklaven in dem Sinn, wie sie hier gemeint sind, die gibt es bei uns in Deutschland nicht mehr. Aber es gibt Arbeitnehmer und für die gilt dasselbe. Und die Haltung, die Petrus hier fordert, ist was ganz Besonderes. Wir sollen nicht nur den guten und netten Chefs untertan sein, sondern auch denen, die, wie es Luther ausdrückt, wunderlich sind oder andere übersetzen auch die Verkehrten. Denen, die uns zu Unrecht beschuldigen oder die uns das Leben schwer machen. Wir sollen uns Unrecht tun lassen und es ertragen, aus dem Bewusstsein heraus vor Gott zu leben. Und das macht die Leute wirklich aufmerksam. Jesus hat es genauso gemacht und als Christen sind wir seine Nachfolger. Mir ist klar, dass wir das nicht aus eigener Kraft schaffen. Ich habe es vorher im Gebet schon ausgedrückt und in meiner letzten Predigt, die ich gehalten habe, da ging es ja auch um Christus in uns. Wir brauchen den Heiligen Geist, der in uns ist, um das tun zu können. Aus eigener Kraft kriegen wir es nicht hin. Aber wir müssen auch bereit sein, den Heiligen Geist in uns wirken zu lassen und ja, seine Frucht in unserem Leben hervorzubringen. Wir haben als Christen ein großes Vorbild, nämlich Jesus Christus. Und so heißt auch der dritte Punkt, Christus, unser Vorbild. Ich lese noch einmal die Verse 21 bis 25 aus 1. Petrus 2. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellt es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Jesus, unser Vorbild. Er hat nie irgendwas Böses gemacht, nie irgendwas Falsches gemacht. Er hat es nicht mal gesagt, nicht mal gedacht. Und seinen Fußstapfen sollen wir nachfolgen. Das ist ziemlich herausfordernd. Aber auf der anderen Seite auch ein schönes Bild. Ich denke daran, wie so ein Vater vielleicht durch den tiefen Schnee stapft und sein kleiner Sohn geht hinter ihm her und der Sohn hat es viel leichter, weil der Vater schon den Weg gebrochen hat, weil der Vater diesen Weg vorangegangen ist und der kleine Sohn, der muss nur hinterhergehen. Und so können auch wir unserem Herrn Jesus nachfolgen. Er hat uns ein Vorbild hinterlassen. Wir dürfen ihm nachfolgen. Er geht den Weg voraus. Er wählt den Weg für uns. Und ihr wisst, dass Jesus den Weg äußerster Erniedrigung gegangen ist. Er hat sich schlagen, anspucken und hinrichten lassen, obwohl er zu jeder Zeit auch die Macht gehabt hätte, das alles abzubrechen. Er hätte nur ein Wort sagen müssen und es wären Tausende von Engeln da gestanden, hätten ihn verteidigt. Aber er hat es nicht getan, er hat es alles durchgezogen. Er ging den ganzen Weg aus Liebe zu uns. Und das ist wirkliche Sanftmut, die wir von Jesus lernen. Er hätte die Macht gehabt, sich zu wehren und hat ganz bewusst darauf verzichtet. Es war nicht Schwäche, sondern Sanftmut. Und dazu sind wir als seine Nachahmer auch aufgerufen. Jesus nahm deine und meine Sünde mit ans Kreuz, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Erst durch seinen Tod wurde es für uns möglich, vor Gott gerecht gesprochen zu werden. Jesus hat den Teufelskreis der Gewalt und Gegengewalt durchbrochen und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Und deshalb sollen wir als seine Kinder dasselbe tun. Wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern wir sollen Böses mit Gutem vergelten. Wir sollen lieber zu Unrecht leiden, als anderen Unrecht zu tun. Und zwar damit andere Menschen durch unsere Wunden heil werden. Nicht, dass wir irgendjemand das Heil erkaufen könnten oder dass wir irgendwas hinzufügen könnten zu dem Erlösungswerk, das Jesus ein für alle Mal vollbracht hat. Nein, aber durch unser Verhalten sollen unsere Mitmenschen ins Nachdenken kommen. Unser Leben soll ein Hinweisschild auf Jesus sein. Ich sage es nochmal, das sind unglaublich hohe Ansprüche, denen wir ohne den Heiligen Geist niemals gerecht werden können. Wir können es aus eigener Kraft nicht hinkriegen. Und es wird sicherlich Rückschläge geben. Und wir werden fallen. Wir werden es nicht immer hinkriegen. Aber trotzdem sollten wir unser Leben daran prüfen. Wir sollten Gottes Wort nicht kleinreden und sagen, naja, das ist ein bisschen zu scharf ausgedrückt, das meint er nicht ganz so. Er meint es schon so, wie es da steht. Und da müssen wir uns prüfen und fragen, wie sieht denn mein Leben aus? Zeigt mein Leben, zeigt dein Leben auf Jesus hin? Du bist vielleicht die einzige Bibelübersetzung, die deine Nachbarn, deine Klassenkameraden, deine Kommilitonen, deine Arbeitskollegen lesen. Sie würden nie eine Bibel aufschlagen, aber sie sehen in deinem Leben, was die Bibel mit dir macht. Und die Frage ist, was steht drin in deinem Leben? Für wen lebst du? Amen.